hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Heute geht es wieder um das Thema Purpose. Ich weiß, der eine oder andere kann es da draußen nicht mehr hören, aber wir haben ja über die letzten Monate versucht, so immer ein bisschen Schwerpunkte in das Thema reinzubringen und mit jeder Persönlichkeit, die wir hier auch interviewen, Schwerpunkte reinzubekommen, weil die natürlich in eine bestimmte Richtung agieren. Und auch heute soll das wieder so sein. Wir haben wieder einen Gast. Speziell, also ich habe einen Gast, ich bin schon im Wir drin, weil ich so viel mit Wolfgang immer gemacht habe, der heute leider nicht da ist. Also heute habe ich wieder einen Gast, nämlich den Martin Röbel. Der Martin Röbel ist selbstständiger Berater für Kultur und Nachhaltigkeit. Da wird er nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Was ich so gefunden habe von ihm, ist 2014 war er schon mal freiberuflich als Kommunikationscoach unterwegs. Dann war er freiberuflich angestellt. Dann war er bei Return of Meaning auch in sowas wie einer Beratungsagentur, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und jetzt ist er wieder seit 2021 selbstständiger Berater. Und alle Leute, die da draußen so wissen, dass so ein Werdegang halt so immer auch eine Entwicklung ist. Mal will man auf eigene Rechnung machen, mal für Firmen arbeiten, weil es Sicherheit liefert, mal will man das vielleicht mischen. In der heutigen Welt ist ja alles irgendwie möglich, hat ja auch ein bisschen was mit Kultur zu tun, womit er sich auch beschäftigt. Da sind eine Menge Sachen mit bei, eine Menge Perspektiven, wo ich glaube, dass dieser Podcast relativ spannend werden könnte. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Hallo, Marco. Ja.
Fehlt da irgendwie noch was in der Auflistung, was ich irgendwie beschrieben habe oder irgendwelche wichtigen Fakten, wo du denkst, hey, das war jetzt so ein Wegpunkt, da bin ich mal rechts oder links abgebogen, das müsste noch erwähnenswert sein?
Ja, erstmal schon mal super. Ja, genau, Beratung, das ist so das Feld, in dem ich jetzt unterwegs bin. Vielleicht nochmal ein Stück weit eine andere Perspektive, die mich immer noch begleitet, ist die politische Arbeit. Ja, ich habe mal, also mein allererster Job war für einen Bundestagsabgeordneten, das war noch zu Studentenzeiten. Und da habe ich irgendwie gemerkt, thematisch finde ich spannend, aber von der Arbeitsweise ist es nicht so ganz meins. Und so bin ich dann in der politischen Bildungsarbeit gelandet. Und das war im Grunde, da bin ich dann methodisch von der Art des Arbeitens schon näher an dem, was ich heute mache. Ja. Und das prägt mich, glaube ich, ein Stück weit immer noch, diese Balance zwischen der Prozessorientierung, ja, die ich als Berater und als Psychologe habe, mal schauen zu wollen, okay, was ist jetzt da, was brauchen die Leute, mit denen ich arbeite in dem Moment, so dieser Impuls, in die Tiefe zu gehen. Ja. Und aber auch ganz klar die Ergebnisorientierung. Ja, also in der Politik, es gab ja mal dieses Zitat, Politik ist das, was möglich ist. Finde ich ein bisschen schade als Bild. Ich finde es schöner zu sagen, okay, Politik ist das, was man möglich macht, weil man ja immer irgendwo hinkommen will. Und ich glaube, die Perspektive habe ich schon immer noch mit dabei, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und mich dann zu versuchen, auch in meiner Arbeit jetzt in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen zu verankern.
Ich hatte immer mal gelernt, dass Politik eigentlich nur Kompromiss heißt, was ja in der heutigen Welt eigentlich, glaube ich, auch zu 100% ist. Naja, ist ja so eine Definitionsfrage. In welche Richtung bist du da politisch aktiv? Auf eine bestimmte Partei oder Linie bezogen oder eigentlich als freier Berater, egal wer da kommt, außer Braun, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut, ja. Ich habe keine Parteirichtung und ganz explizit politisch arbeite ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. So, aber man kann natürlich darüber diskutieren, inwiefern auch die Arbeit in Unternehmen, ne, oder in Organisationen und wie man die gestaltet, also was eine Organisation sich als Ziel setzt, wo sie hinkommen möchte, was sie für einen Beitrag leisten möchte in der Gesellschaft und auch wie wir dann als Berater mit den Organisationen arbeiten. Und das kann man auch als politisches Wirken begreifen. Ne? Weil allein schon die meisten Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Zeit irgendwo auf der Arbeit.
Ja.
Insofern prägt das ja ganz essentiell die alltägliche Erfahrung, die die Menschen machen. Ja, und irgendwelche Themen, die wir auf gesellschaftlicher Ebene haben, irgendwelche Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, die finden wir natürlich auch immer runtergebrochen in den Unternehmen wieder. Und da kann man dann so mit umgehen oder so mit umgehen. Ja, da kann man dann die Abgrenzung suchen und den Angriff und die Beschuldigung, oder man kann versuchen, in Kontakt zu kommen, Verständnis zu suchen, den Austausch zu suchen. Also insofern, ja, möchte ich gerne meine Arbeit noch jetzt als politisch begreifen, aber ich weiß, dass man da durchaus drüber diskutieren kann.
Ja, ist ja ein mega spannendes Feld, wobei ich glaube, im Politikbereich, wenn man es wirklich ernst nimmt, da kann man auch wirklich sich verbrennen und federn lassen, also so rein als Mensch, weil es einfach keinen Boden hat irgendwie. Man arbeitet irgendwie wie gegen so Windmühlen. Ich stelle es mir sehr anstrengend vor. Du, es ist ja so, wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, oder ich habe dir erklärt, dass ich mich mit dem Thema Purpose so ein bisschen beschäftige. Und ich habe so im letzten Jahr, wo ich mich mit sehr vielen Leuten auch unterhalte, ja gelernt, dass jeder so seine eigene Perspektive hat. Ich habe es jetzt Purpose genannt. Du würdest es vielleicht eher Kulturwandel nennen oder auch nachhaltig wirtschaften. Das sind ja so Begriffe, die immer auftauchen. Als du so das erste Mal den Begriff Purpose gehört hast, also vielleicht jetzt noch nicht mal von mir, also ich glaube, den wirst du ja schon auch vor ewigen Zeiten gehört haben. Was hast du damit verbunden und was verbindest du jetzt damit? Also einmal vielleicht historisch gesehen, als du das erste Mal gehört hast und wie du jetzt Purpose definieren würdest.
Also ich glaube, ein ganz entscheidender Moment für mich war so rund 2014 rum. Das Buch, das ganz viele gelesen haben, in der Unternehmenswelt zumindest, das viel inspiriert hat, von Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Der ist ein Bild. Das kennst du sicher auch.
Ja, habe ich auch auf meinem Weg erst mitgekriegt, aber jetzt kenne ich es auch, ja.
Und der so ein Bild gezeichnet hat, wie Unternehmen ein Ort sein können, um gesellschaftliche Transformation zu gestalten. Dass Unternehmen ein Ort sein können, wo explizit Veränderungen aus den Menschen heraus passiert. Dass Unternehmen ein Ort sein können, wo Menschen wachsen können, individuell, aber auch miteinander. Sozusagen neben diesem, also Purpose ist ja erstmal übersetzt, wenn man so will, Sinn und Zweck. Ja. Und erstmal ist der Purpose von einem Unternehmen ja, Geld zu verdienen. So. Und das muss man schon auch immer im Blick behalten, weil sonst funktioniert es ja auch nicht mehr. So. Und mit Laloux kam für mich da so eine Perspektive mit rein, dass es aber auch noch um mehr gehen kann. Ja, dass es für ein Unternehmen vielleicht auch einen Raum bieten, um über das reine Geldverdienen hinaus etwas zu gestalten. So, und das war für mich eigentlich tatsächlich einer der Impulse, die mich überhaupt dazu gebracht haben, aus der politischen Bildungsarbeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, den Schritt in die Unternehmensberatung zu machen. Das war, glaube ich, einer der ersten Kontakte zu denken, Purpose kann im Unternehmen mehr heißen als Geld verdienen. Da wäre ich vorher nie drauf gekommen. Ja, vorher habe ich immer gedacht, da geht es nur um den schnöden Mammon. Das ist mir irgendwie zu eindimensional, wenn man so will. Das ist vielleicht so der Rückblick heute.
Ja, wie findet es jetzt in deinem Alltag jetzt statt? Wie oft benutzt du das Wort zum Beispiel, wenn du berätst? Ist es Teil davon? Oder ich meine, ich habe auch Leute kennengelernt, die das Wort absichtlich meiden, um nicht so eine Antireaktion auszulösen. Also es gibt ja schon eine Reaktion von, ja, jetzt ist ja mal gut mit dem Purpose und so. Also. Umschiffst du das oder ist das Teil von deiner Arbeit auch?
Eine ganz zentrale Frage für mich jetzt in der Arbeit, ob das jetzt mit Unternehmenslenkern ist oder mit Führungskräften, in einem Führungskräfteentwicklungsprogramm oder auch einfach mit allen Menschen in einer Organisation, in der Teamentwicklung zum Beispiel, ist diese Frage, what is it that you really, really want? Was ist das, was du wirklich, wirklich willst? Ja, das gibt so ein bisschen aus der New Work Bubble auch eine Begrifflichkeit. Und im Endeffekt ist das ja die Frage nach dem individuellen Purpose. Den Begriff selber, also ist ja auch ein Anglizismus, manchmal können Leute damit was anfangen, manchmal irritiert das auch. So, möchte sein, habe ich mich noch nie gefragt, vermeide ich den bewusst, weiß ich nicht. Aber ich suche ihn auf jeden Fall auch nicht bewusst. Aber was ich schon suche, ist die Frage dahinter. Ja, diese Einladung, dich im Grunde jeden Tag zu fragen, was ist dein Purpose, ja, oder was ist dein Sinn und Zweck? Warum gehst du zur Arbeit? Vielleicht außer Geld zu verdienen. Oder wenn du mal sagst, okay, ich mache den Job natürlich auch, um damit Geld zu verdienen, aber angenommen, da wäre Raum für noch ein bisschen mehr. Ja, was wäre das denn? Was ist denn der Impuls, den du da, und sei ja noch so klein, in die Welt bringen möchtest? So, man kann es auch, und das wird dann für manche schon fast ein bisschen zu esoterisch oder zu schwammig, zu sagen, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückschaust, was sollen denn deine Kolleginnen und Kollegen über dich sagen? Wofür möchtest du stehen? War das der jeden Morgen gekommen ist und jeden Nachmittag gegangen ist und zwischendurch Dienst nach Vorschrift gemacht hat? Oder war das ein Mensch, der Impulse darüber hinaus eingebracht hat? Manche Jobs sind vielleicht wirklich so herausfordernd oder so stupide in ihrer Repetitiveness, dadurch, dass man immer wieder das Gleiche machen muss, dass Menschen ein Stück weit abstumpfen. Ja? Aber im Grunde, glaube ich, hat jeder diesen Impuls, sich das zu fragen, ob nun explizit oder implizit. Ja, jeder Mensch hat diesen Impuls, irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen. Ja, jeder Mensch sucht ja die Frage nach dem Sinn, wenn man so will. Die älteste Frage der Menschheit, das trägt, glaube ich, jeder mit sich herum. Und manche finden das dann eben mehr zu Hause, in der Familie. Manche finden das vielleicht mehr in einem Ehrenamt, im Verein. Aber auch eben der Job, wo ja die meisten sehr relevanten Teil ihrer Zeit verbringen, kann eben so ein Ort sein. Und ich glaube, am Ende finden wir da, so können wir da so Win-Win-Win-Situationen schaffen. Ja, wenn Menschen sich diese Frage mehr stellen können, auch mehr stellen dürfen in ihrem Beruf, dann profitieren sie natürlich selber davon. Dann profitiert aber auch das Unternehmen davon, ja, weil ich mehr Impulse, vielfältigere Impulse bekomme, weil die Menschen einfach noch mehr als ganze Menschen bei der Arbeit sein können. Und im Optimalfall profitiert auch das Drumherum davon. Ja, profitiert auch die Gesellschaft davon. Und in den meisten Unternehmen ist das ja so. Ja, und natürlich offiziell steht da immer irgendwie am Ende die Bilanz. Und es geht darum, Geld zu verdienen und mehr Geld zu verdienen und verlässlich Geld zu verdienen. Aber fast jedes Unternehmen hat ja irgendwo auch mehr oder weniger explizit so eine Hidden Agenda, irgendwie ein Thema, was sie noch umtreibt, eine Qualität, für die sie stehen wollen.
Mhm. Also ich will mal irgendwie in das Thema noch über zwei Ebenen mit dir reingehen. Gerade weil ich in der letzten Zeit auch viele Gespräche hatte mit Menschen, du stehst ja für das Thema Kulturwandel, die eigentlich so mit bestehender Kultur gebrochen haben. So gerade Leute, die nochmal gründen wollen, machen sich oftmals, habe ich festgestellt, gar nicht so sehr viel Gedanken um das Geschäftsmodell. Ja, das wabert immer schon so im Hintergrund mit, weil die wissen auch schon eigentlich als Basic, dass sie Geld verdienen müssen. Aber viele fangen an, jetzt das Unternehmen nicht von der Wirtschaftlichkeit her zu planen, sondern wirklich von dem Fundament, von Purpose und von Teamgedanken und wie dann der Space aussehen müsste, den ich dann generiere, um den möglichst maximalen Output mit einem guten Geschäftsmodell denn zu haben. Ist das, wenn du jetzt Startups berätst, ist das jetzt auch so eine Veränderung in der Kultur, wo du merkst, ah ja, da ist schon irgendwie ein Wandel da, dass die Leute schon bei der Gründung zumindest gleichwertig Geschäftsmodell und Sinnhaftigkeit oder den Purpose eines Unternehmens als tragfähige Fläche gleichmäßig bedenken? Oder ist das eigentlich immer noch derselbe Schnatz wie früher?
Oh, gute Frage. Also einmal mein Früher, ich bin jetzt 33, mein Früher reicht ja gar nicht so weit zurück. Also ich hab nicht keine riesengroße Vergleichsmasse und sicherlich auch keinen systematischen Eindruck.
Ja, ich habe so meine. Es muss auch keine Datenlage sein, sondern muss nur das, was du erfährst. Darum geht's ja in erster Linie.
Und da würde ich schon denken, dass solche Themen immer wichtiger werden. Ja, dass das Bewusstsein dafür wächst. Okay, am Ende sind es Menschen in dem Unternehmen, die Arbeit machen. Mhm. Ja, und wir profitieren davon, dass Menschen unterschiedlich sind. Ja, also manchmal, wenn man ein bisschen herkömmlich über Unternehmen nachdenkt, könnte man ja so den Wunsch entwickeln, so Menschen nach Schema F zu haben, die irgendwie alle gleich funktionieren und ganz verlässlich von morgens bis abends alle immer wieder die gleiche Funktion ausführen. So. Ist nicht so, ärgern sich manche vielleicht drüber, aber ich glaube auch gar nicht, dass es gut funktionieren würde. Gerade in der heutigen Zeit, wo, haben wir eingangs kurz drüber gesprochen, wo so viele Veränderungen ständig passieren, unvorhergesehen. Ne? Das Paradebeispiel ist natürlich die Corona-Pandemie gewesen. Mhm. Ja, aber jetzt auch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und so weiter. Ist einfach ständig ist irgendwas in Bewegung, worauf wir uns anpassen müssen, wo wir reagieren müssen. So. Und da brauchen wir als Unternehmer die Menschen mit allen ihren Qualitäten, die sie mitbringen. Und je mehr Menschen sich auch in ihrer Gänze einbringen können, desto besser können und wollen sie auch reagieren. Ja, wenn Menschen eine Distanz zu ihrem Job erleben, ja? Also wenn sie einfach das Gefühl haben, 30% von mir gebe ich eigentlich jeden Morgen an der Tür ab. So, dafür mache ich also sicherlich noch mehr, 50%. Naja, dann sind sie halt auch nur mit 50% da und dann gibt sie auch nicht so richtig an und dann kümmert sie auch nicht so sehr, was da mit dem Unternehmen passiert. Und hey, mit der Situation auf dem Fachkräftemarkt, im schlimmsten Fall suche ich mir halt einen anderen Arbeitgeber. Ich glaube, das Bewusstsein, ja, dass es sich lohnt, da hinzugucken, von Anfang an hinzugucken, das setzt sich vielleicht schon immer mehr durch.
Aber holen dich denn Unternehmen auch ins Boot, also dich als Berater jetzt wirklich, um auch schon zu sagen, hey, helf uns mal dabei, einfach eine Basiskultur zu bauen, die dann unser Geschäftsmodell optimiert? Oder ist es so wie bei mir oft, dass in der Suchmaschinenoptimierung erst das Webdesign gebaut wird und man als Suchmaschinenoptimierer dann hinterher kommt und sagt, na, das, was du jetzt da gebaut hast, ist aber ziemlicher Murks irgendwie, da müssen wir nochmal ran. Wie ist es jetzt in deinem Job?
Guter Punkt, ja. Ich glaube, da geht's mir ganz ähnlich. Ich würde mir das häufig wünschen, früher mit reingeholt zu werden. Aber häufig ist es dann ein Thema, da habe ich einen Blick drauf vielleicht als Unternehmer, gerade als Gründer. Aber ja, es ist jetzt nicht Priorität Nummer eins. Solange es läuft, läuft's. Und ein Stück weit ist es auch in Ordnung. Ja, gerade wenn ich mit einer verhältnismäßig kleinen Gruppe anfange, ja, mit 10, 15 Leuten oder was unterwegs bin, dann ist es vielleicht auch erstmal okay, dann gibt es da eine Begeisterung für die neue Idee, dann gibt es da dieses berühmte Storming am Anfang, ja, alle sind irgendwie unterwegs, alle machen, alle tragen was dazu bei, Konflikte kommen erstmal überhaupt nicht auf und das ist auch in Ordnung. So. Also tatsächlich ist ja vielleicht auch eine finanzielle Frage, ja, wofür möchte ich Geld in die Hand nehmen, weil für Organisationen mit weniger als 100 Mitarbeitern bin ich selten unterwegs.
Genau, lass uns mal einfach in den Bereich auch einsteigen. Ich wollte einfach den Bereich der Startups und diese Möglichkeit von der Basis her was anderes zu denken einfach nochmal ins Spiel bringen. Als ich jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast mich nochmal mit dem reinen Wort Kulturwandel auseinandergesetzt habe, wurde mir dieses Wort nochmal so richtig bewusst, nämlich dass eine Kultur da ist, speziell in großen Unternehmen. Du hast ja gerade gesagt, du arbeitest für Unternehmen, die über 100 Mitarbeiter sind. Da ist ja eine feste Kultur da. Und die Herausforderung ist ja, diese Kultur zu wandeln. Ja. Und das ist ja unglaublich schwierig, weil das ist ja, jetzt nehme ich mal so irgendwie ein Unternehmen, was 1000 Mitarbeiter hat. Wie geht man daran? Also ich habe mal einfach noch philosophiert und gedacht, ja, wenn ich da jetzt Berater wäre und jetzt zeigt mir einer schon ein Organigramm von einem 1000-Mann-Unternehmen, wo fange ich da an, eine Kultur zu wandeln, die ja über Jahrzehnte in der Regel entstanden ist? Wo fängst du da an? Also, let's go. leg los, genau.
Super Punkt, ja. Ja, tatsächlich, erstmal würde ich ja sagen, also ja, wir wollen das gestalten, aber es ist gar nicht aus einer statischen Situation heraus. Also eine Kultur entwickelt sich laufend weiter. Ne, durch die Interaktion der Mitglieder dieser sozialen Gruppe, in dem Fall des Unternehmens, aber auch durch äußere Einflüsse. Das heißt, die Frage ist weniger, ne, und das kann häufig schon eine erste Erkenntnis sein, die Frage ist weniger, wollen wir uns verändern, sondern wollen wir die Veränderung, den Wandel, ja, der sowieso passiert, wollen wir den aktiv gestalten? Ne, oder wollen wir das einfach mit uns geschehen lassen? Ne, auch wieder da, Corona-Pandemie, kann jeder Unternehmer ein Lied von singen. Da wurdest du nicht gefragt, ob du die Veränderungen in der Arbeitskultur, ne, durch Homeoffice und so weiter, ob du das möchtest oder nicht. Das passiert einfach. So. Und das macht was mit der Kultur des Miteinanders. Das macht was mit dem Engagement deiner Mitarbeiter. Also die Frage ist weniger, wollen wir eine Veränderung, sondern wie können wir die Veränderung, die sowieso geschieht, die fortwährend passiert, wie können wir die gestalten? Und ja, wo fängt man da an? Im Optimalfall erstmal ganz oben.
Also wer fragt dich denn an? Das würde mich mal interessieren. Fragt dich denn ganz oben an oder eigentlich die Leidtragende sind, die ein paar Stufen in der Hierarchie darunter sind?
Ganz unterschiedlich. Manchmal kommt es tatsächlich von oben aus der Geschäftsführung oder aus dem Gründerteam heraus, häufig aus dem HR, aus dem Personalbereich, ne, oder bei ganz großen Organisationen, wenn es eine Change-Abteilung gibt, deren Aufgabe es ja genau ist, diese Prozesse zu beobachten und zu schauen, okay, wollen oder müssen wir da jetzt mal fokussiert drauf gucken, wollen wir da eine externe Unterstützung? So, aber im Grunde egal, von wo der Impuls kommt, relativ früh muss erstmal die Frage stehen, gibt es aus der, also in der hierarchischen Organisation, ja, und das sind ja die meisten, gibt es aus der Führungsebene ein klares Commitment dazu, das Thema anzugehen, ja, da rein zu investieren. Und das ist jetzt gar nicht primär die Investition in mich und meine Kollegen, sondern vor allem Arbeitszeit und Energie in der Organisation. Ja, das ist nichts, was man einkaufen kann. Die können mir nicht irgendwie eine Summe X überweisen und dann baue ich den zu Hause was zusammen, wie irgendein IT-Tool und dann schicke ich das rüber und installiere es auf dem Server und dann läuft's.
So. Habe ich eine völlig falsche Vorstellung gehabt von dem, was du machst.
Also man muss da eine Bereitschaft zu haben und auch anfangen, jetzt als Geschäftsführung oder als Gründer, wie auch immer, mich zu fragen, was will ich denn eigentlich selber? ja, wenn ich diese Kultur jetzt gestalten kann, weil wohin soll sich das denn eigentlich entwickeln? Welche Rolle spiele ich denn selber in diesem System? Wenn ich sage, ich hätte gerne eine Kultur, die lebe ich das denn selber oder nicht? Bin ich bereit dazu, das zu leben? Also das ist ein Stück weit auch immer eine Persönlichkeitsentwicklung, auch für die Führungsebene. Ne, sich da ehrlich zu machen und sich zu hinterfragen, okay, wenn ich zum Beispiel ein klassisches Thema, wir wünschen uns irgendwie eine lebendigere Feedback-Kultur, eine andere Fehlerkultur. So, ja, wie gehe ich denn selber damit um?
Mhm.
Ne, wann habe ich denn das letzte Mal meine direkten Mitarbeiter nach einem kritischen Feedback gefragt? Und bin da auch so lange am Ball geblieben, bis ich eins bekommen habe. Wie reagiere ich denn selber darauf, wenn mir irgendein Bereichsleiter eine kritische Rückmeldung gibt? Höre ich mir das an? Gehe ich darauf ein? Watsche ich den ab? Bin ich da eine Woche stinkig, sodass der das merkt und sich gut überlegt, ob er mir nochmal diese Rückmeldung gibt? Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man erstmal von oben guckt, okay, sind wir bereit dazu? Wollen wir das wirklich? So, um dann einfach der Organisation auch einen klaren Auftrag zu geben, ja, wir wollen dieses Thema der Unternehmenskultur, der Kultur der Zusammenarbeit explizit angehen. So, das muss nicht ganz am Anfang stehen, aber relativ früh musst du dir irgendwann diese Frage stellen, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Ja, wenn der Chef nicht will, also klassisches Beispiel ist immer, ne, Thema Nachhaltigkeit, das sind ja nun die Transformationen, die ich am liebsten begleite.
Mhm.
Wenn Unternehmen jetzt mit kleinen Maßnahmen anfangen, sowas wie, wie kommen die Leute eigentlich zur Arbeit? Ja, Verkehrssektor ist ein Riesenfeld für CO2-Emissionen. Wir wollen, dass die Leute mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Und dann macht man einen Riesenbohai und gemeinsame Fahrradtour und baut neue Fahrradständer hin. Und die Leute kriegen ein Jobrad und es werden neue Duschen gebaut und so weiter und so weiter. Super. Aber die Geschäftsführung fährt immer noch geschlossen mit dem 7er BMW vor und parkt ihn direkt vor der Eingangstür. Dann wird das nicht fliegen. Dann wird in dieser Organisation kein Trend entstehen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Weil dir ja deutlich vor Augen geführt wird, wer hier was werden will, fährt weiter Auto.
Mhm.
Also ja, das ist eine ganz wichtige Perspektive, von oben drauf zu gucken und dann als zweites von unten drauf zu schauen. Ja, das sind, glaube ich, so die zwei Perspektiven, die es mal im ersten Schritt braucht. Ne? Ganz klassisch top-down, bottom-up.
Was mir gerade so eingefallen ist, als wir uns jetzt unterhalten haben, sind denn die Anforderungen, also ich bin in meinem Gedanken eigentlich immer dabei, dass irgendwelche Unternehmen, die lange am Markt sind, wo sich eine Kultur über Jahrzehnte eingeschlichen hat oder einfach auch vorhanden ist, dass die sich verändern wollen hin zum Modernen. Das ist, glaube ich, der größte Wandel, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit Unternehmern, die schon in der New Economy gegründet haben, die eigentlich schon eine Menge von diesem Purpose Culture in ihrem Unternehmen haben, eigentlich von Beratern auch ja vielleicht manchmal einfordern, sich genau gegenteilig zu entwickeln, weil sie denken, das funktioniert hier, vieles funktioniert nicht, weil es so lushy ist, weil alle irgendwie beteiligt sind und wir müssen mal wieder, es gibt ja sogar Bücher darüber für militärische Führungsstile und kooperative Führung irgendwie, dass man sagt, okay, ich will eigentlich gar nicht dieses Lockere und diese Teilhabe, sondern dass mal ein bisschen Zucht und Ordnung hier reinkommt. Das würde ja genauso Kulturwandel bedeuten, aber in die andere Richtung. Findet das in deiner Welt statt oder wird das denn eher bei Beratern aus der Bundeswehr oder so abgeladen?
Also erstmal, ich bin ja ein Stück weit bin ich ein Prozessidiot. Ja, also das werde ich dann ganz gerne gefragt, Herr Röbel, was brauchen wir denn für eine Kultur? Ne? Oder hätte ich auch sagen können, du fragst mich, sag doch mal, was für eine Kultur braucht denn eine Organisation? Dann sage ich, habe ich überhaupt keine Ahnung. Also klar, ich habe irgendwelche Impulse dazu, aber die versuche ich ganz bewusst zurückzuhalten. Ja, weil es genau darum geht, mit der Organisation zu gucken, in welche Richtung wollt ihr euch denn entwickeln? So, und dann kann ich da die Methodik einbringen, um das zu unterstützen. So, und das geht bis zu einem gewissen Punkt, unabhängig davon, in welche Richtung ich gehen will. Also mir ist jetzt kein Unternehmen untergekommen, das sagt, okay, wir wollen irgendwie, dass die Leute wieder weniger Bock auf ihren Job haben und weniger Eigeninitiative zeigen und wieder mehr Dienst nach Vorschrift und Befehl und Gehorsam. Das kenne ich in der Form jetzt nicht.
Lass mich mal ein Beispiel sagen. Also ich kenne so Unternehmen, die einen sehr starken demokratischen Fokus haben, wo man möglichst viele Menschen probiert, in die Entscheidungsfindung mit einzubauen. Wo ich, wenn ich mit den Menschen in den Teams rede, die denken, ja, ist super, aber wir kommen zu nichts. Hier wird gar nichts entschieden, weil sich die Leute einfach überhaupt nicht. Ich meine, jetzt, wir haben Politik so ein bisschen und Kompromissfähigkeit ja angesprochen in deinem Bereich. Es gibt viele Bereiche anscheinend, die super demokratisch geplant sind, wo die Leute mit ins Boot genommen werden, wo aber einfach nichts mehr entschieden wird, weil man denkt, das können die Leute schon, aber am Kern können sie das gar nicht. Ich kann mich so an einen Moment erinnern, wo mein Sohn noch klein war und wir in eine neue Schule, in die Oberschule gekommen sind und der Lehrer mit völlig neuen Eltern beim ersten Elternabend gesagt hat, so, und jetzt gehe ich mal raus und ihr findet jetzt mal einen Klassensprecher. Kannst dir vorstellen, was da los war? Keiner kannte sich. Und das führt ja einfach auch zu Hemmnissen. So eine Sache meine ich einfach, dass man so ein bisschen Zucht da reinbringt, damit es einfach vorangeht. Weil viele Errungenschaften sind gar keine Errungenschaften, wenn man mal genau hinguckt.
Na, vielleicht ist ja so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen Hierarchie und Selbstorganisation. Mhm. Ja, das war so ein großer Trend in den letzten Jahren, Unternehmen oder Teams in die Selbstorganisation zu bringen. Eben genau das, ne? Der Lehrer oder der Chef geht mal raus und die Leute einigen sich selber. Und da habe ich schon den Eindruck, das war so ein bisschen der Goldstandard und man musste sich fast dafür rechtfertigen, wenn man sich nicht in die Richtung bewegen wollte. Und das verändert sich vielleicht wieder ein bisschen. Um echt zu sein, auch da, warum das so ist und wie sich das in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, ist ja auf eine Art eine soziologische Frage, jetzt nicht unbedingt meine Expertise. Was ich schon denke, ist dieses hierarchische Strukturieren einer Organisation, ja, einer Arbeitsorganisation, das ist einfach wahnsinnig erprobt. Mhm. Ja, das machen die Menschen seit Jahrtausenden. Das könnte einmal ein Hinweis sein, dass da eine Qualität drin steckt, ja, dass das an manchen Stellen gut funktioniert. Das heißt aber auch, wir haben da wahnsinnig viel Übung mit. Ja, da gibt's einfach bewusst und unbewusst ganz viel erlerntes, also explizites und implizites Wissen. Wie funktioniert denn das gut? Wie arbeiten wir da gut zusammen? Bei diesem ganzen Thema Selbstorganisation, ja, gib mal 10 Leuten ohne Hierarchie irgendeinen Auftrag und die sollen sich selbst überlegen, wie machen wir das jetzt? Da sammeln wir jetzt systematisch jetzt im Unternehmensbereich seit 15, 20 Jahren irgendwie Erfahrung mit. Da ist einfach noch nicht so viel da. Das heißt, wenn es jetzt irgendwo nicht funktioniert, kann das einerseits heißen, ist an der Stelle nicht die beste Form. Oder es kann auch einfach heißen, naja, wir müssen dann noch weiter ausprobieren. Wir haben noch nicht genau rausgefunden, wie das da gut geht. So. Ich glaube, da gibt's kein richtig und kein falsch. Ja, ich finde es da total legitim, dass eine Organisation sagt, dass eine Unternehmensführung sagt oder dass auch die Mitarbeiter sagen, so, hey, über manche Sachen wollen wir uns hier nicht, will ich mich nicht mit meinen Kollegen einigen, ja. Ich will vielleicht auch gar nicht in dieser Emotionalität, in dieser emotionalen Intensität in Kontakt gehen mit meinen Kollegen, die es aber bräuchte, um da gut gemeinsam eine Lösung zu finden, sondern ich bin froh, dass es klare Leitplanken gibt und dass manches einfach der Chef oder die Chefin entscheidet.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist so Prozess-Junkie mehr oder weniger. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann ist ja eigentlich die Basis von dem, was du da machen musst, eigentlich eine Bestandsaufnahme von den Menschen, die eigentlich im System vorhanden sind, die ja durchaus total unterschiedlich sein können, um dann zu sagen, okay, was ist denn vielleicht eine ideale Kultur für das, was ich da vorgefunden habe? Das heißt, ist das in erster Linie erstmal Psychologie und welche Menschen lädst du überhaupt da ein jetzt, um dir ein Bild zu machen?
Also das ist vielleicht ein Punkt, wo sich mein Ansatz unterscheidet von dem von manchen anderen. Ich verbringe nicht wahnsinnig viel Zeit damit zu analysieren, wie funktioniert jetzt da die Organisation, wie war das vor 10 Jahren mal, wie ist es jetzt, wie hat sich das entwickelt, was sind da so die verschiedenen Perspektiven. Das ist relevant zu Beginn, aber reduziert. Ja, ich gucke eigentlich relativ schnell dahin, ausgehend vom Status quo, was heißt Kultur? Kultur heißt für mich erstmal Verhalten und Haltung von Menschen in einer bestimmten Situation. Ja, die in der Organisation eben mit einer gewissen Systematik auftreten. Ja, zum Beispiel eben, wenn eine Führungskraft sagt, ja, dem braucht man gar kein Feedback zu geben, der wird sich sowieso nicht mehr verändern. So, ne, das wäre für mich so klar, und dann gibt's ja auch kein Feedback. So, das wäre für mich so ein kleiner Kulturbaustein, wenn Führungskräfte das systematisch machen. So. Und ich schaue dann eher dahin, okay, was sind die konkreten Haltungs- und Verhaltensthemen, wo ihr merkt, das hindert euch bei dem, wo ihr hinkommen wollt. Ja, da kommt wieder diese Purpose-Frage, wenn man so will, mit rein, der Sinn und Zweck, warum? Das warum? Wo wollt ihr denn überhaupt hin? Ihr wollt zum Beispiel eure Produkte auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen und merkt, ihr kommt da irgendwie mit den Leuten an eure Grenzen. Okay, dann schaut man, an welchen Stellen merkt ihr das ganz konkret? Und dann schauen wir, okay, wie können wir da was verändern? also den großen, die große Analysephase gibt es da im Endeffekt gar nicht. Und gleichzeitig muss man natürlich sich für diese konkreten Themen einen Überblick verschaffen. Ja, wenn die Geschäftsführung jetzt sagt, Thema Feedback ist irgendwie was, naja, dann muss ich schon mal mit ein paar Führungskräften sprechen und auch mit ein paar Mitarbeitern sprechen aus unterschiedlichen Bereichen. Und dann gibt's ja auch einfach aus der Logik der Organisation heraus irgendwelche Parteien, die berücksichtigt werden wollen oder dies auch Sinn macht zu berücksichtigen, wie zum Beispiel ein Personal- oder ein Betriebsrat. Mhm. Ja, dann holt man auch die Perspektive nochmal mit rein. Aber eigentlich relativ schnell zu gucken, okay, was ist denn die konkrete Verhaltens- und Haltungsänderung, die wir da brauchen, um weiterzukommen? Und deshalb auch immer diese Frage, warum? Nicht zum Selbstzweck. Kulturveränderung zum weil man macht das heute so und nie, sondern Thema Nachhaltigkeit, weil wir eben grundlegend unser Geschäftsmodell überarbeiten, um unsere Emissionen zu reduzieren. Und wir wollen gerne, dass die Mannschaft, dass die Mitarbeiterschaft das mitträgt. An welchen Stellen haben wir da Sorgen? An welchen Stellen merken wir schon, dass das nicht funktioniert? Und da dann ganz konkret auf das Verhalten zu gucken und zu schauen, wie können wir das weiter bewegen?
Aber am Ende, wenn du das gemacht hast, steht dann da sowas wie schon so ein Sinn oder so ein Mission Statement, irgendwie so ein Claim, ein Narrativ, was du ausformulierst, damit man sich daran orientieren kann? Ist das Teil von dem, was du im ersten Schritt machen kannst, weil ab dann geht ja die Arbeit vielleicht erst los, wenn man dieses Narrativ und dieses Ziel, diesen Sinn gefunden hat, für das, was man da machen will gemeinsam. Dann habe ich mal gelernt, es ist ja super, das auch runterzuschreiben. Ja, in der Kulturbetrachtung ist es ja anscheinend der größte Hebel und das würde ich auch so bejahen, das einfach mal aufzuschreiben, damit man sich immer wieder auch daran erinnern kann. Ich kenne auch Leute, die dann sogar Bilder machen im ganzen Office irgendwo, wo sie sich immer wieder dran orientieren können, auch wenn man manche Sachen nicht mehr so richtig wahrnimmt. Ich habe als Kind mal an der S-Bahn gewohnt, merkt man vielleicht auch, aber ich habe sie nicht mehr wahrgenommen, weil man einfach dann blind wird oder geräuschblind wird dafür, dass man an der S-Bahn wohnt. So ist es ja mit diesen Narrativen auch, aber sie sind doch wertvoll, wenn man sich immer wieder dran orientieren kann, wenn einer dahin zeigt, wenn man sich dann daran erinnert. Also ist dann der erste Schritt, so dieser Punkt, ein Narrativ und diese Kultur dann auch mal aufzuschreiben und zu fixieren erstmal?
Mhm. Narrativ ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ja? Dass wir Menschen in Organisationen, du hast schon gesagt, beispielsweise 1000 Leute, die haben ja sehr unterschiedliche Perspektiven. Und die haben auch einen unterschiedlich ausgeprägten Einblick in verschiedene Bereiche des Unternehmens. Wenn jetzt die Geschäftsführung sagt, ne, oder der Impuls aus dem Personalbereich von mir aus kommt, die sagen, hey, wir wollen da mal systematisch draufschauen, dann sehen das ja nicht unbedingt alle im Unternehmen genauso. Also muss man denen irgendwie erklären, warum? Warum machen wir das hier? Warum gehen wir das an? Häufige Reaktion auf jede Art von Veränderung ist ja, ach nee, ist doch eigentlich alles gut, kann doch eigentlich alles so bleiben.
Oder die Reaktion, ja, haben die schon 20 Mal probiert, hat nie geklappt, oder?
Oder so, ja. Und dann braucht man eben ein Narrativ oder wie wir das dann nennen, eine Change Story, ja, eine Veränderungsgeschichte, um eben zu sagen, das kommt auf uns zu, das ist die Herausforderung, hier stehen wir, das ist die Herausforderung, die auf uns zukommt, so und so wollen wir damit umgehen. Das ist ja auch wieder was ganz spannend, haben wir das auf gesellschaftlicher Ebene, gerade beim Thema Klimawandel wieder. So ein bisschen, nicht meine Expertise, Klimafolgenforschung, aber so wie ich es verstehe, wird ja so bis 2050, zumindest hier in Mitteleuropa, alles relativ ruhig bleiben, was so Klimaveränderungen angeht. Und dann aber, wenn wir nicht umsteuern, dann geht die Post ab mit Extremwetterereignissen und Klimaveränderungen und so weiter. Wenn wir aber erst anfangen, umzusteuern, wenn es soweit ist, dann ist es zu spät. Ja, also wir müssen jetzt in den nächsten 25 Jahren oder was die Veränderungen auf den Weg bringen. Und dafür bräuchten wir vielleicht gesellschaftlich genauso ein Narrativ. Ja, eine Geschichte, die eben nicht sagt, es ist alles gut, wir machen genauso weiter wie bisher, sondern die sagt, Leute, die Veränderung kommt sowieso. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie stellen wir uns darauf ein? Wo wollen wir, solange wir noch gestalten können, selber schon Veränderungen auf den Weg bringen? Genauso ist es auch wahnsinnig hilfreich oder sogar erforderlich in einer Organisation. Ja, so eine Geschichte zu haben, ein Narrativ, das den Leuten plausibel macht, warum gehen wir diese Themen an?
Lass uns nochmal ein Stück zurückgehen. Irgendwie, ich würde ganz gerne nochmal verstehen, wie das alles so beginnt und ich vielleicht der ein oder andere ist hier auch mit bei, der zuhört, der auch verstehen will, wie man denn in so ein Thema reinkommt. Also ich bin jetzt jemand, sagen wir mal, ich bin der Entscheider, also ganz von oben hab so die Idee, ich will in meinem Unternehmen meine Kultur wenigstens mal checken lassen oder vielleicht auch verändern, weil ich vielleicht schon eine Vorstellung davon habe. Jetzt rufe ich bei dir an und dann werde ich ja, ist jetzt meine Vorstellung, Beratertage buchen. Und wie umfangreich ist das? Ich meine, du musst doch, wenn du jetzt bei so einem 1000-Mann-Unternehmen bist, musst du doch eigentlich einen ganzen Monat da erstmal verbringen, damit du überhaupt dir ein Bild machen kannst von dem Unternehmen, damit du die richtigen Ratschläge geben kannst. Ist das in der Praxis so, dass du dann 1-2 Monate ein Unternehmen begleitest? Oder begleitest du ganz viele Unternehmen in kleinen Bruchstücken, wo ich mir dann immer gleich zu Anfang ja die Frage stelle, ja, wenn die dich für einen Berater oder 2 Beratertage buchen, wie ernst meinen denn die das überhaupt mit dem Thema? Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das an 1-2 Tagen abfrühstücken kann. Wie ist da die Praxis?
Okay. Ganz unterschiedlich. Ja, wirklich, es hängt von der Größe der Organisation ab. Es hängt davon ab, ob es irgendwie einen erlebten Zeitdruck gibt oder nicht. Mhm. Ja, wie schnell soll das Ganze gehen? Ab so einer Größe von 1000 Leuten, also da spätestens, würde ich mich mit anderen zusammentun. Mhm. Ja, ich habe ein relativ breites Netzwerk an unterschiedlichen Beratungen, die so ein bisschen verschiedene Schwerpunktthemen haben, die manchmal sehr dieses Thema Purpose auch in den Fokus stellen oder das Thema Mensch und Individuum in den Vordergrund stellen oder die eine große Prozessexpertise haben. So, und mit denen würde ich mich zusammentun. Und also das ist eine ganz typische Frage, ja, da ruft uns jemand an und sagt, ja, wir wollen an das Thema ran. Was ist denn das jetzt für ein Aufwand? Klammer auf, was kostet das? Genau. Klammer zu.
Was kostet das?
Und da muss ich im ersten Schritt wieder sagen, da brauche ich erstmal noch mehr Informationen von dir. Ja, da kriegen wir jetzt erstmal die berühmte Warum-Frage. Mhm. Du sagst, ich will an das Thema ran, dann frage ich dich, warum willst du denn daran? Wo merkst du, wo sind Punkte, mit denen du unzufrieden bist? Wo wünschst du dir was anders? Angenommen, wir machen jetzt so einen Prozess. Stell dir mal vor, der läuft über ein halbes Jahr. Was ist in einem halben Jahr anders? Was ist in einem Jahr anders, als es jetzt ist? Mhm. Na, also da brauchen wir erstmal mehr Informationen, um abschätzen zu können, mit was für einer Manpower und was für einer Intensität gehen wir da rein. Wir hatten ein Beispiel einer Organisation, die festgestellt hat, dass sie in einem Unternehmensbereich Compliance-Verstöße hatten. Mhm. Und da haben sich dann, also bevor wir da was mit zu tun haben, und haben sich dann gedacht, naja, finden wir raus, wer das ist und setzen die vor die Tür. So, da haben sie reingeguckt, wer es ist, und haben festgestellt, in dem Bereich sind es eigentlich alle. Und haben dann gemerkt, okay, die Leute vor die Tür setzen ist A, nicht die Lösung, und B, irgendwie scheint es ja ein systematisches Problem zu geben an der Stelle. So. Und da war der Handlungsdruck relativ hoch. Ja, weil die wollten natürlich eine Umstellung eigentlich vor einem Jahr haben. Und das war dann auch ein Punkt, da wird dann nicht mehr drauf geschaut, ob es jetzt 5 oder 10 oder 15 Beratertage mehr oder weniger sind, sondern wie schnell könnt ihr da eine Veränderung reinbringen? Häufig ist das aber nicht so. Ja, häufig ist schon Bewusstsein für eine Thematik da, und da soll sich irgendwie im laufenden Geschäftsjahr was bewegen. So, und dann gibt's aber vielleicht auch irgendwie eine Budgetobergrenze, und mit der, in der versuchen wir uns dann zu bewegen. Ich bin nie dauerhaft beim Kunden vor Ort. Ja, es sind immer einzelne Kontaktpunkte. Was vor allem daran liegt, dass so ein Prozess gut funktioniert, wenn er ein Kulturwandel, wenn er aus der Organisation selbst heraus gesteuert und begleitet wird. Mhm. Ja. Also, ne, hast du ja auch vorhin gefragt, wie geht's denn los? Genau, erster Schritt, irgendwie oben anzufangen und zu schauen, okay, haben wir die Geschäftsleitung größtenteils an Bord? So, wissen die, wo es überhaupt hingehen soll? So. Zweiter Schritt ist, wir brauchen eine Gruppe von Leuten, die diese Veränderung begleitet und vorantreibt. Und das kann nicht die Geschäftsführung sein, weil die haben zu viele andere Themen auf dem Teller. Das kann vielleicht eine Person aus der Geschäftsleitung sein. Und dann brauchen wir eine gemischte Tüte an Leuten, gerne auch mit Führungsverantwortung, aber aus unterschiedlichen Bereichen. Gerne auch die sowieso schon für das Thema brennen. Ja, Thema Nachhaltigkeit. Natürlich nehmen wir da die Sustainability-Beauftragten mit rein. Dass man so ein Stück weit eine schlagkräftige Gruppe, nennen wir dann Top-Team oder Change-Koalition oder Kernteam hat, die sagen, ja, okay, wir committen uns jetzt darauf über die nächsten Monate, weil es wird ein Prozess von Monaten sein oder Jahren. Wir committen uns darauf, wir sind jetzt dazu bereit, da regelmäßig Zeit und Energie einzuinvestieren. Und mit denen arbeiten wir dann ganz eng zusammen. Ja, und die sind vor Ort. Und das macht, glaube ich, auch sehr viel mehr Sinn, weil die sind viel mehr in der Kultur der Organisation drin. Die wissen, mit wem kann man da wie und worüber reden. Die sind vor allem auch jeden Tag da. Ja, also ich würde ja nicht für das nächste Jahr nur in einer Organisation sein wollen. Das kann auch keiner finanzieren. Die Leute sind ja eh schon jeden Tag da. Und das ist super. Die können mit unserer Begleitung jeden Tag da Impulse setzen und die Kultur weiterentwickeln.
So. Also ich stelle mir das aber so vor, wie als wenn du mal irgendwie schiefe Zähne hattest, dann eine Zahnspange nimmst und dann die Spange wieder weglässt, dann bilden sich die Zähne einfach wieder zurück auf die Ursprungsbasis. Das heißt, in welcher Frequenz bist denn du da, damit das nicht einfach, also ich verstehe, was du meinst, dass das Team das selbst ausbrüten muss, aber wenn sie das vorher gekonnt hätten, hätten sie es ja vorher gemacht. Das ist ja ein Bedarf da für deine Führung. Und wie ist der Tonus, damit du das gewährleisten kannst?
Dafür sind wir dann mit dabei, um dieses Team zu begleiten. Und am Anfang ist das intensiver, also um es konkret zu machen. Es gibt vielleicht so eine Vorbereitungsphase, ja, wo man erstmal guckt, wer sind da die Ansprechpersonen, was ist überhaupt die Situation, so, die sich ein paar Wochen oder manchmal auch Monate hinzieht, so. Und dann gibt's irgendwie so eine Startphase, wenn man so will, eine Analysephase, ein Stück weit auch. Ja, und da gibt's dann sowas wie einen Strategie- und Alignment-Workshop mit der Geschäftsführung. Ja, wo wir dann vielleicht mal für 2 Tage wirklich da sind und intensiv mit der Geschäftsführung arbeiten. Da gibt's mehrere kürzere Sessions, da sind mal 2 Tage und dann nochmal einer und nochmal einer, oder vieles kann man inzwischen auch virtuell abdecken mit dem Kernteam. Ja, um die einfach als Team zu stärken, um denen Verständnis davon zu vermitteln, wie so eine Veränderung ablaufen kann, was die Instrumente sind, die wir brauchen. Und dann, ne, haben wir vorhin kurz erwähnt, muss man natürlich auch in verschiedene Teile der Organisation mal reinhören. Und das machen manchmal sehr viel wir, das macht manchmal aber auch sehr viel das Kernteam. Und dann führen wir zum Beispiel Fokus-Interviews. Ja, dass wir sagen, okay, wir versuchen mal so Pi mal Daumen, aber ein Stück weit systematisch verschiedene Führungskräfte von verschiedenen Ebenen abzugreifen und mit einem fest strukturierten Interviewleitfaden mit denen für eine Dreiviertelstunde ein Gespräch zu führen und die relevanten Themenfelder abzuklopfen. So. Oder es geht auch immer einfach von der, was da praktikabel ist, ja, und von der Kultur der Organisation ab. Man kann das auch in Gruppen machen. Man kann auch sagen, wir machen so kurze, halbtägige Workshops, Fokusgruppen nennt man das dann, ja, wo wir dann eben diese Mischung aus Leuten einladen und eben auch ganz strukturiert nach einem festen Fahrplan von denen Informationen einholen. Wie erlebt ihr das in der Situation? Was ist da das konkrete Verhalten? Wo fällt euch das auf? Was ist die Haltung, die dahinter steckt? Damit wir dann am Ende so ein Stück weit, ne, diese Stakeholder, die verschiedenen der Organisation beleuchtet haben und da so einen Überblick drüber haben. Einmal, die 2 wesentlichen Faktoren sind im Grunde, wer ist relevant, um diese Veränderung voranzubringen? Das ist manchmal, und das kann schon auch für die Geschäftsführung eine Überraschung sein, zu sehen, aha, okay, da gibt's irgendwie eine Gruppe, wir haben immer nur an die Führungskräfte gedacht, aber eigentlich, wenn die Schichtleiter, die Meister in der Fertigung, wenn die nicht an Bord sind, dann wird das nicht fliegen. So hat man noch gar nicht auf den Blick. So, ja, also zu gucken, wer ist relevant für die Veränderung und was ist die Einstellung, ja, soweit man das für die Gruppen jeweils pauschal sagen kann. Wie gucken die auf diesen Veränderungsprozess oder auf diese Thematik? Da sind wir dann irgendwie in dieser Kick-off-Phase, sind das dann irgendwas zwischen 10 und 30 Tagen, Ratertagen involviert. So.
Mhm. Jetzt hören ja bestimmt Leute zu und stellen sich die Frage, 10 bis 30 mal was? Wie hoch ist so ein Tagessatz von so einem Berater? Oder was ist dein Tagessatz?
Das kann ich sagen, es hängt ein Stück weit auch damit zusammen oder davon ab, mit welcher Beratung ich zusammenarbeite. Da sind einfach Angebot und Nachfrage, da sind die Sätze zum Teil unterschiedlich. Mein Standardsatz für wirtschaftlich arbeitende Organisationen sind 2.300 €. Und da bin ich gerade im Non-Profit-Bereich auch immer flexibel. Also ich arbeite auch umsonst, ich arbeite auch für Fahrtkosten. Ja, wenn ich jetzt für einen kleinen Verein irgendwo in Hamburg war, ich letztes Jahr, da passe ich das dann an. Aber das ist der Tagessatz für.
Ja, ist ja gut, dass man mal so ein Range hat. Was mir noch so aufgefallen ist in der Vorbereitung, dass du ja 2 Claims eigentlich so auch für dich hast oder 2 Themen, die du eigentlich auch in deinem Titel drin hast, nämlich Kulturwandel und nachhaltiges Wirtschaften. Ich habe so das Gefühl, beides, man darf gar nicht mehr einzeln irgendwie das nennen. Andererseits habe ich aber auf der so Engelchen, Teufelchen auf meiner Schulter, Das heißt, beide Themen sind ja so riesengroß eigentlich. Wie kriegst du die unter einen Hut? Also entweder gehen die, also ich habe Berater kennengelernt, die in die Unternehmen gehen, weil sie diese Nachhaltigkeitsthemen direkt umsetzen sollen, weil es ja einfach Prozessdruck gibt. Also manche Sachen muss man ja umsetzen, gibt auch gesetzlichen Druck da in die Richtung.
Ich glaube, ich hoffe, dass das genau so eine Lücke ist, die ich schließen kann durch die Hintergründe, die ich mitbringe. Ja, dass ich einerseits eben als Berater wirklich von dieser Prozess-, Mensch- und Kulturebene komme und andererseits durch den politischen Hintergrund eben diese Nachhaltigkeitsperspektive reinbringe. So, wo fließen die zusammen? Trotz der Themen, die dann die Nachrichtenlage kurzfristiger immer dominieren, ne, kurzfristig drauf geguckt, glaube ich, die zentrale Herausforderung, mit der wir uns gesellschaftlich beschäftigen oder beschäftigen sollten, ist die Anpassung an den Klimawandel oder auch, soweit wir das noch gestalten können, die Vermeidung eines Klimawandels. Ich glaube, das ist die, wenn es irgendwann mal Geschichtsschreibung über diese Zeit gibt, wird das die prägende Thematik sein. Insofern kann man sagen, es gibt keinen relevanteren Wandel und damit vielleicht auch Kulturwandel in allen gesellschaftlichen Bereichen, gerade eben auch in Unternehmen, als die Anpassung auf diese Herausforderung. Und für mich ist am Ende immer die Frage, mit Menschen oder gegen Menschen? Bei diesem Ganzen, wenn man sich anschaut, was da die möglichen Folgen sind oder was schon relativ gesichert sein kann, was mit dem Klimawandel auf uns zukommt. Ja, wenn ich da noch Hoffnung habe, dass wir das als Gesellschaft oder auch global irgendwie hinbekommen, ja, dass wir da einen Weg finden, Gesellschaftsform zu finden, die Wege zu finden, die wirklich ein sicheres und irgendwie auch angenehmes Leben für viele Menschen ermöglichen. Ja, wenn ich noch daran glaube, dass das klappen kann, dann wette ich ja eigentlich auf die Menschheit. So, ja, das ist nicht eine Technologie, die uns das ermöglichen wird, sondern das sind die Menschen, die an ganz vielen Stellen versuchen, da Lösungen zu finden. Oder ich sage eben, na, ich glaube sowieso nicht mehr, dass das klappt und versuche die nächsten 20, 30 Jahre einfach noch so viel, wie es geht, fossile Brennstoffe rauszuhauen, weil nach mir die Sintflut. Ja, und tatsächlich an der Stelle ja fast im wörtlichen Sinne, Stichwort Extremwetterereignisse. Und da schließt sich für mich dann wieder der Kreis oder da macht sie den Bogen zurück zu meiner Arbeit. Vertraue ich auf die Menschen oder nicht? Es gibt da eine Veränderung in meiner Organisation. Und ich habe da jetzt so ein Problem, ich habe Mitarbeiter, wie kann man die denn da irgendwie einbinden, dass die nicht so viel stören? Oder ich sage, da kommt was auf uns zu, wir haben 1000 Menschen da, wir haben 1000 Köpfe mit Motivation, mit kreativen Ideen, mit Impulsen. Wir würden doch gerne schon mal, bevor die große Veränderung ansteht, schon mal diese Leute so ein bisschen mitnehmen, in Bewegung bringen, die anzapfen und schauen so, hey, können wir als Organisation da gemeinsam was in Bewegung bringen. Und das ist für mich so der Kern, was in diesem Kulturwandel für nachhaltiges Wirtschaften drinsteckt. Uns heute schon zu fragen, wie können wir die Menschen als Ressource nutzen in diesem Veränderungsprozess? Und nicht erst.
Ja. Und wie funktioniert das jetzt? Immer Hand aufs Herz irgendwie. Ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Von dem, was du da machst, und da hast du ja die meiste Erfahrung, weil du als Berater da unterwegs bist, wie oft hast du das Erlebnis, hey, tschakka, da rennen Leute los und sind schwer begeistert, versus von, oh, da ist wieder so ein Berater, das ist jetzt so ein Ziel und ja, ich mache mal ein bisschen mit, um soziale irgendwie Konformität zu zeigen und eigentlich bin ich nur opportunistisch unterwegs. Wie viel Realismus ist damit bei? Mhm. Also, weil ich glaube, dass du ja eigentlich, also vom Purpose her gedacht, du ja auch Bock darauf haben müsstest, eine höchstmögliche Wirksamkeit zu erzeugen, die dann durch Identifikation auch getriggert wird, weil Leute in einem Narrativ, was du vielleicht bildest, hinterherrennen. Aber ist das die Realität oder sind Menschen, also ich habe so das Gefühl, dass manchmal Menschen viel einfacher strukturiert sind, als wir uns das manchmal hier so vorstellen und die Realität so trocken und dröge eigentlich ist, dass Purpose so ein Aufsatz ist, der nur verpuffen kann.
Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, eigentlich ist so ein Kulturwandel total simpel, wenn man sich an ein paar Grundprinzipien hält. Und dann funktioniert's auch. Ich würde sagen, alles, was ich brauche, ist ein Mensch in einer Organisation, der sagt, hey, ich will da was bewegen. Das kann so ein Anknüpfungspunkt sein, ja, um dann mit dieser Person zu gucken, weil das ist schon so ein Meilenstein, den man da erreichen muss. Ja, was brauchen wir? Wie kriegen wir die Geschäftsführung ins Boot? Ja, wie kriegen wir das Board, das C-Level abgeholt? So. Und wenn die einmal mit dabei sind und bereit sind, da ihre Energie ein Stück weit reinzustecken und auch ja natürlich ein bisschen Kohle dafür locker zu machen, dann ist das nur eine Frage der Zeit. Weil, weißt du, die Diskussion, ne, jetzt gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, die wir da auf gesellschaftlicher Ebene führen, die finden sich natürlich runtergebrochen genauso auch wieder in der Organisation wieder. Und dieses Thema, gibt es jetzt den Klimawandel oder nicht? Damit sind wir ja zum Glück durch. Aber wie schlimm wird das? Und wie viel können wir da machen und so weiter? Ne, wo es ja auf gesellschaftlicher Ebene verschiedene Perspektiven gibt. Das ist im Unternehmen natürlich genauso. Und davon darf man sich einfach nicht entmutigen lassen, ne, sondern man muss mit den Leuten anfangen, die da Bock drauf haben, die motiviert sind. So. Und dann die große Masse, die so ein bisschen schwankt, nach und nach mit ins Boot holen.
Also das Verhältnis zwischen Chaka und Nicht-Chaka ist mehr Chaka.
Solange es ein paar Chaka gibt, reicht mir das. Dann frage ich mich gar nicht, wie groß das Verhältnis ist.
Okay. Dann lass uns noch einmal eine ganz harte Realität irgendwie beleuchten. Jetzt bin ich ja vor einem Jahr in das Thema Purpose und so reingestolpert und habe mich eine Menge mit Menschen unterhalten, die in dem Bereich unterwegs sind. Ich beschreibe das immer damit, dass ich so der kleine Marco war, der über so eine Blumenwiese gelaufen ist und Schmetterlinge fangen wollte und gar nicht gemerkt hatte, dass hinter dem nächsten Hügel eigentlich schon Mad Max Culture war, wo sich jeder bekriegt hat. Wie kommt dann ein Martin an seine Kunden ran? Weil das hört sich jetzt toll an, aber Leute wie dich gibt's ja auch wie Sand am Meer da draußen. Was macht jetzt Martin, um zu seinen Kunden zu kommen?
Ja, es gibt viele, viele Berater, die in dem Bereich unterwegs sind. Was mich wirklich unterscheidet, ist diese Kombination, dass ich sowohl das Warum, die Ergebnisorientierung kann, ne, als Berater mit dem Politikhintergrund und andererseits als Psychologe verankert in der gewaltfreien Kommunikation auch das Wie, das Innehalten, das Reinhören in Verbindung gehen mitbringe. So, ich hoffe, dass ich da einfach ein besonderes Angebot machen kann, ein Stück weit. So, wie komme ich zu meinen Kunden? Ganz viel über Hören sagen. Ich bin jetzt seit 4 Jahren selbstständig oder im 4. Jahr noch gar nicht so lange. Weiterempfehlungen, Folgeaufträge und am Ende steckt für mich dahinter zufriedene Kunden. Ja, also das ist auch da so ein Win-Win. Ich versuche meine Kunden glücklich zu machen, dahin zu bringen, wo sie hinkommen wollen. Dann sind die zufrieden und dann empfehlen sie mich auch weiter.
Aber das ist ja jetzt so das Sitzen und das Abwarten eigentlich auch auf eine Veränderung, die kommen wird. Wie sieht denn die Strategie von Martin aus, wenn das jetzt nicht mehr klappt? Also Firmen, wo die Nachfrage nicht mehr ausreicht, die müssen sich ja Gedanken über Vertrieb oder Marketing machen, haben wir ja gelernt. Machst du dir da schon Gedanken? Ja, du bist jetzt hier, das ist ein Teil des Vertriebs, aber ich habe dich angesprochen, du nicht mich. Aber wie sieht denn, oder gibt's einen Plan irgendwie, um das auch zu unterstützen? Weil viele, die jetzt hier zuhören, stellen sich ja genau diese Frage und wollen vielleicht irgendwie lernen von dir, wie du es angehst, nicht ja, richtig ja. falsch, sondern
ich,
wie deine
Perspektive. Ich habe einen Kunden gerade mit einem starken Vertriebsschwerpunkt und die Menschen da bescheinigen mir immer wieder, dass ich im Vertrieb eine Niete bin. Also ich glaube, da habe ich noch viel, da habe ich noch viel zu lernen. So, meine Kultur muss ich noch weiterentwickeln. Also ich glaube, ein Baustein ist der Kontakt zu anderen Beratungen. Ja, da bin ich, glaube ich, ganz ganz gut aufgestellt, wodurch ich einerseits verschiedene Kundenanfragen bedienen kann, aber andererseits natürlich auch von diesen anderen Beratungen mit ins Boot geholt werde für Projekte. Ja, also ein Teil meines Vertriebs waren sozusagen andere für mich, wenn man so will. Und ein anderer Baustein ist vielleicht auch der Grund gewesen für mich, warum ich jetzt hier bin und mit dir rede, ist auch wieder diese Frage, was ist dein Warum? Ja, what is it that you really, really want? Und dann rausgehen und darüber reden. Ja, und ich weiß ja gar nicht, wer zuhört und ob das zu irgendwas führt oder nicht, aber ich habe einfach eine gute Zeit, weil wir über Themen reden, die mir am Herzen liegen. So. Und da hast du jetzt mehr Ahnung als ich von Vertrieb und Marketing, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung, indem ich einfach darüber spreche, wo ich Hoffnung habe, wo ich glaube, dass was möglich ist. Und dann fühlt sich jemand davon angesprochen und sagt so, ey, cool, mit dem will ich mal was zusammen machen. Aber frag mich in ein paar Jahren nochmal.
Ich bin ja sowieso ein Verfechter davon, dass es da keine klassische Customer Journey gibt, auch bei dir nicht, sondern dass das so ein bisschen messy middle eine Geschichte ist. Das heißt, es lebt davon, wie viele Touchpoints du im Leben in der richtigen Zielgruppe erzeugen kannst und wann die dann konvertieren, weißt du doch sowieso nicht. Ich habe Leute, die habe ich vor 15 Jahren kennengelernt und die, von denen habe ich dann irgendwie eine Conversion, also einen Marketingauftrag 15 Jahre später bekommen. Da kann ich mich ja nicht hinsetzen und dann sagen, okay, da gibt's noch mal eine Journey, sondern ich habe irgendwann mal so einen Touchpoint hinterlassen und in einer bestimmten Situation, die ich ja vorher gar nicht so projizieren kann, ist der dann auf meinen Namen gekommen und hat mich angefragt. Und darum geht's ja im Endeffekt in dem Spiel, sich einfach zu zeigen und möglichst vielen Menschen zu sagen, was man denn denkt und wo man hin will. Und dann eine Identifikation zu bekommen. Martin.
Oha.
Wir haben schon eine Stunde rum. Also ich meine, eine Stunde vergeht immer unglaublich schnell, aber da waren unglaublich viele spannende Sachen mit bei. Und ich danke dir recht herzlich für deine Perspektive. Hast du noch irgendein Schlusswort, was du den Leuten mitgeben willst? Die knackigste Botschaft, wie sie erfolgreich werden. Der Weg zur ersten Million.
Hoffnung, Neugierde und miteinander reden. Reden.
Sehr schönes Abschlusswort. Und da war die meiste Magie drin, muss ich sagen. Kommunikation ist, glaube ich, ein Schlüssel für uns auch als Gesellschaft, um hier uns nicht aufzureiben in dem Thema. In diesem Sinne, lieber Martin, danke, dass du da warst, dass du es geteilt hast und wir hören wieder voneinander mit Sicherheit.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.